In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden, ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu fördern und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser Folge kommt eine ehemalige Einsatzkraft zu Wort, die aus der Feuerwehr ausgestiegen ist. Sie erzählt ausführlich von den Gründen, von einer vermeintlichen Scherzkultur innerhalb der Gemeinschaft, die Grenzen des Sagbaren weit überschritten hat. Es geht um die fehlende Positionierung für demokratische Grundwerte und die Schlüsselrolle von guter Kommunikation im Spannungsfeld von Sprache und Diskriminierung. Es sei gleich zu Beginn gesagt, diese Episode unterscheidet sich von bisherigen, denn dieses Mal steht eine persönliche Geschichte im Fokus. Sie wird anonymisiert erzählt, weil der Mensch, der hier von seinen individuellen Erfahrungen mit Feuerwehr berichtet, seine Identität schützen möchte. Er spricht ausführlich über interne Schwierigkeiten einer Stützpunktfeuerwehr im ländlichen Raum. Damit ist eine Feuerwehr gemeint, die durch Mannschaftsstärke und Ausstattung auch über Gemeindegrenzen bzw. ihr eigentliches Einsatzgebiet hinaus zu Einsätzen herangezogen wird. Es geht um menschenfeindliche Äußerungen, um unangebrachte Sprache, um Rassismus, der als Scherz deklariert wird. Schon einmal hat die Person ihre Erfahrungen öffentlich gemacht. Was darauf folgte, sei eine anstrengende Zeit gewesen, samt Druck, Infragestellung und fehlender Solidarisierung. Deswegen möchte der Gesprächspartner einen anderen Namen nutzen, keine genauen Orte oder Personen weitergeben. Also nennen wir ihn einfach Thomas. Die Dinge, die ihm passiert sind, gibt er subjektiv wieder. Das heißt, seine Geschichte soll nicht verallgemeinernd verstanden werden. Nicht jede Kameradschaft funktioniert so wie die, die er aus nächster Nähe erlebt hat. Auch das zeigt seine eigene Geschichte. Thomas hat im System Feuerwehr eine Hochzeit erlebt, aber auch einen Tiefpunkt, weil jede Wehr anders tickt. In dieser Erzählung sollen sich Menschen aus dem aktiven Einsatzdienst wiederfinden können. Vielleicht haben sie ähnliche Erlebnisse gemacht oder befinden sich aktuell in einer vergleichbaren Situation. Vielleicht begleiten sie höhere Ämter und merken, dass es auch in ihrer Einheit rote Linien gibt, die überschritten werden. Für sie ist diese Episode im Besonderen. Dass Thomas seine Erfahrungen noch einmal teilt, hat einen guten Grund. Er will ein Umdenken anstoßen. Er tritt dafür ein, Probleme in den Strukturen von Feuerwehr offen zu benennen. Doch beginnen wir am Anfang. Seine Feuerwehrgeschichte nimmt vor Jahren in einem der neuen Bundesländer ihren Lauf. Thomas ist damals 19 Jahre alt. Seine Ausbildung im Bereich Kfz hat er gerade beendet. Er sucht nach einer Aufgabe, um dem Wehrdienst zu entgehen und erinnert sich an diese Zeit positiv zurück.
Angefangen hat es bei mir eigentlich damit, dass ich ausgelernt habe und dann wollte ich arbeiten. Zu der Zeit gab es damals noch die Wehrpflicht. Ich wollte aber nicht zum Bund. Also ich habe mich da wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Es war für mich kein Ziel, dort Dienst an der Waffe zu schieben. Und da hat mein Arbeitgeber dann auch überlegt, okay, was sind denn für Möglichkeiten da? Und da sind wir auf die Feuerwehr gekommen. Damals gab es den Katastrophenschutzdienst noch. Und ja, da bin ich halt Katastrophenschützer geworden. Habe mich dann auch immer mehr rein vertieft, dass ich da schlussendlich eben auch die Liebe zur Feuerwehr gefunden habe und was gemacht habe, was vorher nicht so war. Also ich habe vorher mich wenig irgendwo engagiert und das war so ein richtiger Türöffner.
Der Katastrophenschutz ist damals ein direkter Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehrtätigkeit. Thomas wird seinen Kompetenzen entsprechend gefördert. Er entwickelt sich, bringt sich in Knotenkunde ein, er hat Kletter- und Abseilerfahrung und findet in der Feuerwehrgemeinschaft einen Ort, wo seine Fähigkeiten geschätzt und gebraucht werden. Recht schnell bildet er sich weiter, macht den LKW-Führerschein, wird Gerätewart und Maschinist. Was ihn dabei über lange Zeit angespornt hat, beschreibt er so.
An sich, wenn man es wirklich sehr objektiv betrachtet, ist man eigentlich verrückt, dass man sowas macht. Man verbringt sehr viel seiner Freizeit damit, man gibt sich in Lebensgefahr. Es ist wirklich eigentlich so, auch wenn das wahrscheinlich die abgedroschenste Floskel in dem Zusammenhang mit sein kann, das schweißt halt zusammen, man macht halt da wirklich was, was bewegt. Wenn du das nicht mit Leuten zusammen machst, mit denen du wirklich auch reden kannst, mit denen du auch Vertrauen austauschst oder Vertrauen hast, dann bist du aufgeschmissen, dann funktionierst du nicht lange.
Genau dieses Vertrauen hat er in seiner ersten Wehr gefunden. 4 Jahre bleibt er hier im Dienst. Die Professionalität imponiert ihm und auch, dass individuelle Stärken gefördert werden. Der Zusammenhalt ist intakt. So wird es möglich, belastende Erfahrungen auszuhalten und gemeinsam zu bewältigen. Das Team stützt und schützt sich gegenseitig. Das habe ihn bei jedem Einsatz motiviert, bei jedem nächtlichen Aufstehen, sagt er. Doch dann ändern sich seine persönlichen Lebensumstände. Thomas zieht in eine größere Stadt. Von da an macht er eine Feuerwehrpause von 4 Jahren, bis er noch einmal seinen Lebensmittelpunkt verändert. Wieder in die Nähe einer Stützpunktfeuerwehr. Und an diesem Ort nimmt er das Ehrenamt erneut auf. Diese zweite Wehr ist für ca. 5000 Menschen zuständig. Etwa 30 aktive Mitglieder zählen zum Personal. Die Grundvoraussetzungen beschreibt Thomas als gut. Es gab einen Stamm an jungen, engagierten Leuten, die einige Dinge modernisieren wollten, zum Beispiel Ausbildungsinhalte und Methodiken. Auch Thomas wird aktiv und bildet in Knotenkunde aus. Eigentlich läuft der Start damals vorbildlich. Doch dann passieren immer wieder Dinge, die ihm zunehmend unangenehm werden.
An sich ist es wahrscheinlich wie überall. Da fängt viel erstmal mit dem Karneval an. Da werden eben dann schon zum Teil miese Witze gemacht. Als ich dorthin gekommen bin, war es auch gerade eben 2015. Das war natürlich dann schon auch ein sehr bezeichnendes Jahr, wo sehr viel auf und nieder gegangen ist. Wo man eben auch gemerkt hat, okay, da werden zum Teil Leute, die jahrelang bekannt sind, ja dann schon wirklich zu verbitterten Feinden. Da habe ich zum Beispiel halt schon einmal mitgekriegt, wie einer wirklich, der eine sehr offene Haltung gegenüber Flüchtlingen eingenommen hat, der wurde halt wirklich sehr, sehr niedergemacht. Und wie blöd der denn ist, und das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. So, also das solche Kontakte hat man dann schon sehr schnell. Und ja, durch Internet und die super Vernetzung durch WhatsApp, ja, da sind halt dann schon ganz schnell mal lustige Bildchen geteilt worden, die dann, naja, eben in unterschiedlichen Abstufungen fragwürdig waren.
Lustige Bildchen. Das setzt Thomas in Anführungsstriche. Denn in der angespannten politischen Gemengelage 2015, wo viele Menschen vor dem Krieg in Syrien fliehen, gelangen zunehmend problematische Dinge im Zusammenhang mit Geflüchteten in den gemeinsamen Feuerwehrkanal. An einen der ersten Inhalte, der ihm Bauchschmerzen macht, kann sich Thomas noch gut erinnern.
Ein Gebührenbescheid oder ein Asylbescheid von einer Familie, wo dann per Smartphone irgendwelche Sachen noch drauf notiert waren und dann, ja, guckt euch doch an, diese Summe hier und das kommt noch dazu und das kommt noch dazu und das kriegen die. Wo sehr viel Interpretationsraum gelassen wurde, was da nun wirklich eigentlich ist. Sowas wurde halt geteilt.
Das Phänomen ist bekannt. Chatgruppen und soziale Netzwerke generell verschieben die Grenzen des Sag- und Teilbaren. Hier wird weniger gezögert, Polarisierendes zu äußern, als im direkten Gespräch und im Augenkontakt. So beschreibt auch Thomas seine Erfahrungen in der Feuerwehr. Von Angesicht zu Angesicht sei es stets mehr um die Sache gegangen. Man habe neutral gesprochen, nicht über Politisches. Die Anonymität und Distanz, die soziale Netzwerke zu anderen Menschen schaffen, lockern hingegen den allgemein geltenden Umgangston. Was der ehemalige Feuerwehrmann hier beschreibt, lässt sich ganz allgemein unter dem Begriff Hassrede oder Hate Speech fassen. Das hat nichts mit Feuerwehr zu tun, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Erscheinung. Damit ist gemeint, dass über Beiträge in soziale Netzwerken einzelne Menschen oder ganze Menschengruppen diskriminiert werden. Zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Religion, sozialen Zugehörigkeit, wegen einer körperlichen Beeinträchtigung oder wegen ihres Geschlechts. So fasst es Stefan Görz von der Hochschule des Bundes im Fachbereich Polizei zusammen. In einem Gastbeitrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung erklärt er auch, was mit Hate Speech bezweckt werden soll. Denn das Phänomen tritt keineswegs nur zufällig auf.
Das strategische Ziel von Hate Speech besteht darin, mit Hetze und Hasskampagnen in Kommentarspalten den Eindruck zu erwecken, diese Hetze stelle ein weit verbreitetes Meinungsbild dar, dass es also diese Debatte in gesellschaftlicher Stimmung abbilde.
Ein bekanntes Vorgehen ist es dabei, Beiträge als Humor und Ironie zu tarnen. Diese Methodik konzertierter Aktionen, wie eben beschrieben, hinterlässt auch Spuren im Miteinander. Nicht immer sind diese aber sofort sichtbar. Sie graben sich vielmehr ins Unterbewusstsein, in den Umgangston und das, was zwischen den Zeilen steht. Diese Entwicklung beschreibt die Amadeu-Antonio-Stiftung treffend. Die Muster und Wirkweisen abgestimmter Aktionen und gezielter Stimmungsmache rechter Kräfte können die Parameter zwischenmenschlicher Kommunikation grundsätzlich ändern.
In Form von vermeintlich lustigen Sprüchen, Bildern, Fotos und Cartoons werden im Netz, häufig ohne konkret rechtsextremen Hintergrund, Menschen bestimmter Gruppenzugehörigkeit offen diskriminiert und verlacht. Äußerst beliebt in sozialen Netzwerken sind Gruppen, die laut Selbstbeschreibung schwarzen oder umstrittenen Humor verbreiten. Wer sich dann auf vermeintlich spießige Werte wie die Menschenwürde beruft, wird oft als Spaßverderber hingestellt. Viele Nutzerinnen und Nutzer feiern sich als besonders rebellisch, wenn sie umstrittenen Humor verbreiten und wissen gar nicht, welche Mechanismen sie damit in Gang setzen.
Unter dem Deckmantel des Humors verbreiten sich problematische Äußerungen und beispielsweise rassistische Stereotypisierungen oft unhinterfragt. Und so findet eine Normalisierung statt. Das heißt, vermeintliche Witze werden nicht als problematisch erkannt und benannt, sondern vielmehr schulterzuckend weggelächelt. Nach dem Motto, das ist halt so, ist doch nur Spaß. Eine Konsequenz aus der beschriebenen Normalisierung ist zweifelsfrei, dass Widerspruch oftmals ausbleibt. Ähnlich hat es auch Thomas erlebt. Zwar schreitet er ein und lässt geteilte Inhalte, die gruppenbezogen menschenfeindlich sind, aber auch Fake News und Unwahrheiten nicht einfach unkommentiert stehen. Aber die Erfahrung, die er in diesem Zusammenhang macht, er bleibt in seinem Aktionismus allein. Thomas setzt sich für den Schutz der Grundrechte und die Würde aller Menschen ein. Für Rassismus, Diskriminierung und das Verbreiten von Unwahrheiten sei kein Platz in der Feuerwehr, sagt er. Er verteidigt also demokratische Werte, auf denen laut Satzung des Deutschen Feuerwehrverbands das Selbstverständnis von Feuerwehr beruht. In der Chatgruppe bleibt seine Äußerung jedoch eine Einzelmeinung. So beschreibt es Thomas heute. Generell habe er eine klare Haltung, sowohl von Seiten der Führung als auch von der Mehrheit der Kameradschaft vermisst, auch abseits der Interaktion übers Netz.
Ja, ich bin halt jemand, ich halte da nicht hinterm Zaum damit, wenn ich das eben nicht okay finde, und habe da viele Sachen auch schon mit ganz kurzen Suchen im Internet entkräften können, wo ich halt dann auch direkt in die Gruppe so reingeschrieben habe, hier, überleg dir das nochmal, ich habe schon das gefunden und jenes. Und so richtig wahr scheint das ja gar nicht zu sein. Und dann hieß es aber auf einmal, dass es eine feuerwehrtechnische Gruppe ist. Wenn ich nicht widersprochen habe und die Inhalte einfach nur dann drinne stehen, ja, dann ist das ja gar nicht schlimm. Dann diskutiert ja keiner und dann braucht man da nichts machen. Was ich halt wirklich von Anfang an, auch als ich das Vertrauen noch hatte, kritisch gesehen habe, ist, wenn Leute mit einem T-Shirt rumgerannt sind, unter der Einsatzkleidung, was eindeutige Tendenzen zulässt. Sei es halt die Verherrlichung von Wehrmachtssoldaten oder sowas, oder Merkel-Muss-Weg-Straßenschild. Das ist keine Sache, die vertretbar ist. Deswegen bin ich eben da felsenfester Meinung, dass da auch ein T-Shirt-Wechsel dazugehört.
Für ihn ist klar, das Führungspersonal muss beispielsweise auf solche T-Shirts reagieren, aktiv und klar in der Ansprache. Es brauche ein eindeutiges Verbot dieser Meinungsäußerungen im Dienst. Es sei Aufgabe von FunktionärInnen, Haltungsleitplanken für alle hörbar zu definieren. Geschieht dies nicht, bilde sich eine schweigende Mehrheit. Und genau die sei das große Problem. Der Kreis zum Thema Normalisierung schließt sich damit. Thomas hält es von daher schon immer anders, wie er sagt.
Wenn jemand menschenverachtenden Müll teilt, dann habe ich da keine Toleranz mehr gegenüber. Also für mich eben wirklich oberste Maxime, keine Toleranz der Intoleranz gegenüber. Dass man da dann eben auch ganz klar kommunizieren muss, dass sowas unter die Gürtellinie geht.
Die Situation in seiner Wehr schaukelte sich immer weiter auf. Damals sucht Thomas der eigenen Aussage nach den Kontakt zum Führungspersonal, um seine inneren Konflikte offen mitzuteilen. Was zurückkommt, empfindet er jedoch als halbherzig.
Ich habe den direkten Weg über die Wehrleitung gesucht und da habe ich eben gerade sowas wie die T-Shirts, die habe ich schon sehr früh angesprochen. Das wurde dann in einer großen Sitzung einfach mal angesprochen, dass das doch irgendwie sich nicht gehört, aber mehr dann auch nicht. So, genauso wie halt in der Chatgruppe durch die Wehrleitung schlussendlich nur abmoderiert wurde. Also so richtig, dass man dann auch im Vorfeld einfach schon das gar nicht erst eskalieren lässt und eben den Leuten sagt, hier, teilt doch mal bitte keinen Müll. Das gab's halt alles gar nicht. Ich habe wahrscheinlich zu wenig mit Leuten gesprochen, die gemäßigt gewesen wären. Also ich habe mir direkt da jetzt eigentlich nicht Verbündete gesucht, bis es dann halt einfach irgendwann eskaliert ist, wo es dann halt für mich keinen Schritt mehr rein gab, wo ich dann halt einfach draußen war.
Und so führt ein Beitrag in der WhatsApp-Gruppe für Thomas dann irgendwann endgültig zum Bruch. An den genauen Auslöser erinnert er sich gut.
Da gab es dann halt wirklich ein Video, was sehr, sehr viele Ebenen des Geschmacklosen schon noch unterschritten hat, was wirklich von keinem weiter kommentiert wurde. In dem speziellen Fall war es eben so, der Text, wenn der Gruppenführer sagt, das Asylantenheim brennt und in dem Video tanzen eben Feuerwehrleute lustig zu Cotton Eye Joe von Rednecks. Das geht halt einfach nicht. Das ist kein Scherz. Da bin ich insofern dann aktiv geworden, als dass ich gesagt habe, Leute, wenn ihr sowas hier stehen lasst, dann kann ich nicht mehr Mitglied sein. Dann frage ich mich, ob ich in der Gruppe wirklich aufgehoben bin oder ob ich dann nicht einfach lieber gehen sollte. Und das war dann für mich auch der letzte Kontakt mit der WhatsApp-Gruppe, weil ich dann eben sofort auch ausgetreten bin aus der Gruppe.
Zuerst aus der Gruppe, dann komplett aus der Feuerwehr. Der Versuch, ihn zu halten, eine Lösung zu finden, sei ausgeblieben, erzählt Thomas. 14 Tage habe er nach dem Austritt gewartet. Ein Gesprächsangebot von Seiten der Wehrleitung habe es in dieser Zeit jedoch nicht gegeben. Sehr vereinzelt hätten sich aber Kameraden gemeldet. Auch jener, der das Video geteilt hatte. Es sei ein Ausrutscher gewesen. Eigentlich habe er das Video löschen wollen, so die Erklärung. Zurückholen kann das Thomas zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht mehr. Denn selbst wenn diese Darstellung der Wahrheit entspräche, sagt er, es fehlte an einer Richtigstellung, einer Aufklärung und Entschuldigung. Das Schockierende sei für ihn gewesen, dass keine einzige andere Einsatzkraft den Impuls hatte, diesem Selbstbild von Feuerwehr zu widersprechen. Bis heute könne er das absolut nicht nachvollziehen. Wenn er versucht, sachlich auf den Vorfall zu blicken, bleibt eine Angst, dass sich Menschen durch genau diese Entwicklungen tatsächlich irgendwann abwenden, sie sich schlimmstenfalls sogar radikalisieren und sich so menschenfeindliche Einstellungen in einem schleichenden Prozess bei einer stetig wachsenden Gruppe manifestieren. Dass Hate Speech dieses Potenzial hat, ist kein Bauchgefühl. Viele Berichte, Studien und Debattenbeiträge setzen sich mit der Wirkweise und den Mechanismen von Hassrede auseinander. Die Auswirkungen auf individueller sowie gesamtgesellschaftlicher Ebene fasst beispielsweise die Initiative Hateless zusammen. Das Kooperationsprojekt zwischen der Universität Potsdam und dem Deutschen Forum für Kriminalprävention erklärt, Hate Speech trage zur gesellschaftlichen Spaltung bei und erhöhe die Gefahr von Extremismus und Radikalisierung. Weil sich Menschen in bestimmten Gruppen oder Gemeinschaften isolieren und in diesen feindliche Haltungen gegenüber anderen entwickeln und kultivieren. Wenn Diskurse im Netz von Hass und Hetze bestimmt werden, leide darunter die Debattenkultur und ein sinnvoller Meinungsaustausch werde verhindert. Davor warnt zudem der Verein Regionale Arbeitsstellen und Angebote für Bildung, Beratung und Demokratie in Sachsen. Wenn sich Hassrede gegen bestimmte Personen oder Gruppen richtet, bestehe die Gefahr, dass diese sich zurückziehen. Und das kann zur Folge haben, dass sich ganze Teile der Gesellschaft nicht mehr am Diskurs beteiligen. Diese Analyse lässt sich im Kleinen auch auf Thomas' Fallbeispiel übertragen. Auch er hat sich aus einem öffentlichen, zivilgesellschaftlich organisierten Raum zurückgezogen, der vom freiwilligen Engagement lebt. Nicht, weil er angegriffen wurde, sondern weil die Solidarisierung hinsichtlich gemeinsamer demokratischer Werte fehlte. Für Einsatzorganisationen ist das verheerend, denn sie können auf diese Weise nicht nur fähige Mitglieder verlieren, sondern leisten als demokratischer Akteur der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren Vorschub, indem Konflikte nicht ausgehandelt, Meinungen nicht diskutiert werden. Damit bleibt auch eine Positionierung aus und Mitglieder können verloren gehen. Bis heute ist Thomas nicht in die Organisation zurückgekehrt. Die Enttäuschung sitzt zu tief, sagt er. Gerade weil Feuerwehr es selbst immer wieder als Top-Thema definiert, langfristig Feuerwehrkräfte zu binden, zu halten und neue zu gewinnen. Darin sieht er einen Widerspruch.
Überall wird gejammert, ja, wir brauchen Freiwillige. Jede Feuerwehr hängt ihre Plakate aus. Komm bitte, sei doch mal einer, der da mitmacht. Und hier in dem Fall, ja, eine gut ausgebildete Kraft, die auch viel mitgemacht hat, können wir eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil wir müssten ja ansonsten irgendwie Gesicht zeigen oder so. Und das hat halt schon auch sehr wehgetan. Und es ging dann auch so weit, dass dann schlussendlich einen Monat später nochmal einer sich bei mir gemeldet hat und ja, trittst du jetzt aus der Feuerwehr aus oder machst du noch mit? So, wo ich mir sage, okay, ne, vor einem Monat bin ich ausgetreten. Dass das Ganze eben auch so unterm Radar weiterlief und ja, das ist diese Drückeberger-Mentalität. Man spricht's halt nicht an, man macht halt da eigentlich lieber gar nichts in die Richtung, weil es könnte ja den Frieden durcheinander bringen. Und ja, das geht halt für mich überhaupt nicht.
Das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZDT, in dessen Kontext auch dieser Podcast entstanden ist, macht sich genau das zur Aufgabe. In 10 Landesverbänden der Freiwilligen Feuerwehren werden Konflikt- und Demokratieberater und Beraterinnen ausgebildet. Sie sind bei internen strukturellen Problemen in der Wehr ansprechbar und vermitteln. Viele von ihnen sind in den vergangenen Episoden zu Wort gekommen und haben gezeigt, wie ein transparenter Dialog problematische Situationen entschärfen kann, wie Feuerwehr auf diesem Weg gemeinsam vorankommt, stärker zusammenwächst und präventiv durch neue Dialogformate und Weiterbildungsveranstaltungen agiert. Das Netz von ZTT bildet Vertrauen, weil es Einsatzkräfte ermutigt, Konflikte in der eigenen Organisation anzusprechen. So eine Beratungs- und Vermittlungsperson hat Thomas damals gefehlt. Er beschreibt sich als Einzelkämpfer, der vom Rest der Einheit nachträglich eher noch als Nestbeschmutzer definiert wurde. Was hätte gegeben sein müssen, um ihn letztlich zu halten oder zurückzugewinnen, erklärt er deutlich.
An sich kann man sehr viel machen. Demokratiebildung und sich tolle Sätze in die Verordnungen reinschreiben und wir teilen doch die freie demokratische Grundordnung. Aber es fängt trotzdem ja damit an, dass jemand Position bezieht. Es muss jemanden geben, der sagt, so geht's nicht. Jetzt bei so Chatgruppen im Speziellen ist natürlich noch die Gefahr, die vielen nicht klar ist, wenn du dort Administrator bist oder Moderator bist in der Gruppe, ja, dann hast du für die Inhalte auch eine gewisse Verantwortung. Dann hast du eben dort zu moderieren, dann hast du eben auch dort einzuschreiten, wenn Inhalte geteilt werden, die einfach die Grenzen verletzen.
Letztlich geht es um das Übernehmen von Verantwortung, das Ziehen von Grenzen und eine unmissverständliche Kommunikation hinsichtlich dieser roten Linien. Die klare Abgrenzung hin zu extremistischen Tendenzen in Wehren haben wir unter anderem in der Folge Demokratiestärkung betrachtet. Sie kann jederzeit nachgehört werden. An dieser Stelle soll Thomas' Einzelfall nun noch einmal abstrahiert werden. Klar ist, wenn sprachliche Äußerungen oder Inhalte in Chats strafrechtlich relevant sind, zum Beispiel weil sie Tatbestände wie Beleidigung, üble Nachrede oder Volksverhetzung erfüllen, braucht es keine Tiefenanalyse darüber, was falsch läuft. In diesen Fällen ist ein entschiedenes Einschreiten unumgänglich und gegebenenfalls auch eine Entlassung aus dem Dienst und die strafrechtliche Verfolgung. Eben dann, wenn extremistische Weltbilder so ideologisch verfestigt sind, dass keine noch so klare Positionierung durchdringt. Doch nicht immer liegen die Dinge so eindeutig. In Einsatzorganisationen fallen manchmal problematische Sätze oder Witze, zum Beispiel im Kontext einer Stresssituation im oder am Rande eines Einsatzes. Das beispielsweise unausgewogene Geschlechterverhältnis kann zudem zu Dominanzdenken führen, so dass Frauen und anderen Minderheiten schneller ein flapsiger Spruch entgegengebracht wird. Auch zwischen verschiedenen Generationen und ihrer jeweils ganz eigenen Sozialisation und Sprachkultur können Konflikte im Miteinander entstehen. Wie der Zusammenhalt und das Vertrauen in Einheiten mit einer gewissen Sprachsensibilität einhergeht, darauf schauen wir jetzt. Kommunikative Herausforderungen aktiv anzugehen, ist für Einsatzorganisationen zunehmend wichtig. Dabei ist Sprache mitunter eine unterschätzte Sozialkompetenz. Ihre Funktion erstreckt sich weit über den reinen Informationsaustausch und eine funktionierende Befehlskette im Einsatz. Sie entscheidet, wie wir wahrnehmen, fühlen und Dinge weitergeben. Zwischenmenschliche Kommunikation beeinflusst die tägliche Zusammenarbeit und das soziale Gefüge innerhalb einer Einheit. Sie sorgt im besten Fall dafür, dass Konflikte nicht zum Bruch führen, sondern hält Menschen zusammen. Gut zu kommunizieren ist dabei gar nicht so leicht, denn Botschaften werden nicht immer gleich gesendet und verstanden. Deshalb gibt Larissa Robinson Handlungsempfehlungen an Einsatzkräfte weiter. Die Schauspielerin und Psychologin schult Feuerwehrangehörige beim Institut UDT Fire and Rescue in Kommunikationsfragen. In ihren Workshops vermittelt sie Wissen rund um Sprache, Auftritt und Präsenz. Und meist erklärt sie dabei ein grundlegendes Modell, das Kommunikationsquadrat des Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Und auch an dieser Stelle könnte es für einen Aha-Effekt sorgen.
Es gibt immer einen Sender und einen Empfänger und auf dem Zwischenweg kann auf jeden Fall sehr viel passieren. Meistens steht Interpretation im Weg. Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht sind einfach, es gibt vom Sender vier Seiten oder vier Bereiche, die er mit seinen Worten abdecken kann. Es gibt die Sachebene, es gibt die Appellebene, die Beziehungsebene und die Selbstauskunft. Und genauso kann man aber auch auf diesen vier verschiedenen Ohren hören als Empfänger. Und das macht halt viel aus in der Kommunikation und auch mit den Worten, die man spricht. Ich sage etwas vielleicht auf der Sachebene zu dir und du hörst es aber auf der Appellebene. Dann habe ich Worte gesagt, eine Sprache benutzt, die du anders verstehst. Und so redet man oft aneinander vorbei, missversteht sich, obwohl eigentlich gar kein Konflikt da ist, ist plötzlich einer da. Und ich finde, das zeigt nochmal, wie wichtig Sprache einfach ist.
Nicht nur die Art, wie wir sprechen, ist subjektiv, sondern auch das, was wir mit Sprache wiedergeben. Denn ein und dieselbe Situation kann zum Beispiel ganz unterschiedlich wahrgenommen und dementsprechend unterschiedlich nacherzählt werden. Diese individuelle Färbung resultiert aus diversen Einflüssen. Dazu gehört zum Beispiel die eigene Sozialisierung, Erfahrungshorizonte, Prägungen, das Bildungsniveau. Je mehr Perspektiven demnach in einer Organisation wie der Feuerwehr zusammenkommen, umso anspruchsvoller können die kommunikativen Herausforderungen werden, erklärt Larissa Robinson. Dabei werden durchaus auch mal Grenzen überschritten und beispielsweise ein Lachen zum Auslachen. Genau solche Entwicklungen beeinträchtigen dann den Zusammenhalt im Team. Ein Ansatz, um dieser Schwierigkeit praktisch zu begegnen, könnte ein stärkeres Bewusstsein für diskriminierungssensible Sprache in Einsatzorganisationen sein. Im Jahr 2022 hatte in diesem Zusammenhang ein Schreiben der Zentralstelle für Prävention des LKA Berlin für Aufregung gesorgt. Darin wurden Empfehlungen für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch gegeben. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass Einsatzkräfte die Selbstbezeichnungen von Minderheiten nutzen sollten, um nicht unbeabsichtigt verletzende oder diskriminierende Begriffe zu verwenden. Für Larissa Robinson kommt es bei diesem Thema weniger auf ein verbindliches Regelwerk an, sondern auf eine gewisse Aufmerksamkeit in der konkreten Situation. Denn wie mit Sprache und Wahrnehmung verhält es sich ihrer Einschätzung nach auch mit der Bewertung von Grenzüberschreitungen.
Was der eine für angemessen hält, empfindet der andere schon als diskriminierend. Deswegen glaube ich, es ist echt so ein, ja, auf Messerschneide gehen. Man muss echt aufpassen. Es hat super viel mit dem Kontext zu tun, glaube ich, dass man immer darauf achten muss, wo befindet man sich gerade und mit wem spricht man gerade und sich dann eben dementsprechend anzupassen und für die momentane Situation zu sensibilisieren.
Mit Kontext und Achtsamkeit ist gemeint, potenziell verletzende Formulierungen zu meiden. So rät es auch das Empfehlungsschreiben des LKA. Ein Beispiel. Statt die Begrifflichkeit Flüchtling zu wählen, ist es besser, von schutzsuchenden Menschen zu sprechen. Um mehr geht es letztlich nicht. Gerade beim Aspekt interkulturelle Öffnung, aber auch bei der Öffnung zum Beispiel gegenüber Menschen mit Behinderungen, sollte das dazugehören. Vor allem, weil Feuerwehr diese Gruppen verstärkt erreichen will. Das haben die Gespräche mit vielen ExpertInnen dieses Podcasts in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Auch die Verwendung geschlechtergerechter Sprache kann ein Baustein hin zu mehr Gleichberechtigung und Vielfalt sein. Zwar soll dieses große gesellschaftliche Streitthema an dieser Stelle nicht vertieft werden, da es aus der gelebten Praxis von Feuerwehren ohnehin noch viel zu weit weg zu sein scheint, aber ein essentielles Argument soll doch genannt sein. Untersuchungen belegen, dass die Verwendung geschlechtergerechter Sprache dazu beitragen kann, dass Mädchen bzw. Frauen sich besser angesprochen fühlen und besser berücksichtigt werden. In einer Studie mit Grundschulkindern zeigten sich Mädchen zum Beispiel eher bereit, einen überwiegend männlich assoziierten Beruf zu wählen, wenn das Berufsbild geschlechterneutral formuliert wurde. Das heißt etwa als Ingenieurinnen und Ingenieure oder Pilotin und Pilot oder Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau. Allein diese Doppelnennung öffnet Sprache und schließt Menschen ein, die sich sonst einfach mit gemeint fühlen sollen, es aber vielleicht gar nicht tun. Aus ihrer Erfahrung und dem Gespräch mit vielen Einsatzkräften seien laut Larissa Robinson geschlechtergerechte Sprache oder problematische Begriffe eigentlich kein Thema, das Beratungsbedarf schafft. In ihren Workshops habe hingegen ein ganz anderer Komplex Priorität. Unsensible Sprüche, Sarkasmus und Zynismus und Witze unterhalb der Gürtellinie.
Das Thema Humor begegnet mir bei der Feuerwehr sehr oft. Wenn ich jetzt gerade mal so überlege, wirklich oft ein Thema zwischen Mann und Frau, das ist das, was da am häufigsten angesprochen wird. Wir kennen das alle, ich bin blond, ich darf das sagen. Blondinenwitze sind in meiner Kindheit und Jugend gang und gäbe gewesen. So wie mir das begegnet, ist es anscheinend bei der Feuerwehr so, dass da halt auch oft Frauenwitze gemacht werden. Oder irgendwie mal ein dummer Spruch oder sowas. Und das finden halt nicht alle Frauen so toll. Manche teilen vielleicht den Humor, andere nicht. Aber wenn man dann was dagegen sagt, dann ist man natürlich sofort die Zicke oder stellt sich an oder ja.
Ob sich hinter diesem Verhalten eine bewusste Herabsetzung verbirgt und mit unangebrachten Sprüchen auch Hierarchien definiert werden, möglich. Denn auch das kann Sprache. Plätze zuweisen und Positionen in einem zwischenmenschlichen Gefüge definieren. Nicht immer mag das bewusst forciert sein, manchmal jedoch schon. Das legt ein Beispiel aus der Schrift Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr nahe, die 2007 als gemeinsames Projekt des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Feuerwehrverbands veröffentlicht wurde. Darin schildert eine Frau im Interview sinngemäß diese Szene.
Unser Landesfeuerwehrverbandspräsident hält eine Rede und schließt sie mit einem Frauenwitz ab. Das ist ihm in den letzten 4 Wochen 2-mal passiert. Was soll ich denn dazu sagen? Da ist man natürlich in der Zwickmühle. Ich wäre geneigt, aufzustehen und zu sagen, was ihm eigentlich einfällt. Was er denn für ein Idiot ist, dass er vor so vielen Leuten solche dämlichen Witze loslässt. Aber nein, weil wenn ich da jetzt aufstehe, mache ich mich auch lächerlich, weil da sitzen eh fast nur Männer. Also das sind so Dinge, da hat man als Frau wirklich ein Problem.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht? Nein, wirklich nicht. Denn auch hier greift das gleiche Prinzip wie im Fallbeispiel von Thomas. Diskriminierung wird durch vermeintliche Scherze normalisiert. Das trägt eben nicht zum Gemeinschaftsgefühl bei und behindert, dass sich echtes Vertrauen untereinander bildet. Gerade in Sachen Humor verlaufen Geschmacksgrenzen unterschiedlich, meint dazu Larissa Robinson. Was es daher brauche, sei eine Sensibilität für das Gegenüber. Das bedeutet auch, auf den Herrenwitz einfach mal zu verzichten, um anderen Menschen, das heißt Frauen, den Zugang zu erleichtern, sie willkommen zu heißen und nicht vor den Kopf zu stoßen.
Ein Problem des Menschen ist es, dass man sehr schnell unterstellt oder davon ausgeht automatisch, du tickst genau wie ich. Und dann mache ich vielleicht einen Witz, weil ich denke, ah, die ist hier in der Feuerwehr, die ist von meinem Schlag Mensch, die tickt genau wie ich, die wird das witzig finden. Unterstelle ich der anderen Person, ohne mich gefragt zu haben, ob sie überhaupt so tickt und den gleichen Humor hat, und dann einfach so einen Spruch anzubringen, ohne sich vorher mal abgetastet zu haben, sage ich jetzt mal, kann halt eben genau zu diesen Konflikten führen. Da kann man dann einfach eben drüber nachdenken, wie kann man das denn jetzt zum Beispiel ansprechen, damit man trotzdem einen Weg in die Gruppe findet und nicht dann als Außenseiterin immer alleine da sitzt, weil man in dem Moment jetzt gesagt hat, was bist denn du für ein Depp?
Zwischen alteingesessenen und jungen Einsatzkräften könne es ähnliche Reibungen geben, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungshorizonten oder einer anderen Sprachkultur. Zum Beispiel heiße es dann, das verstehst du eh nicht, dafür bist du noch zu jung. Oder andersherum, der oder diejenige ist dafür einfach zu alt. Was da kurzerhand für einen Lacher sorgt, kann beim Gegenüber ein ungutes Gefühl hinterlassen. In diesen Fällen, je nach Situation zu entscheiden, nennt Larissa Robinson unheimlich wichtig, wenn auch schwierig. Denn Humor erfüllt in Einsatzorganisationen eine wichtige Funktion. Er schweißt nicht nur zusammen und schafft Vertrauen, Humor funktioniere im Notfall zudem wie ein Schutzschild, um Stress, belastende Bilder und Emotionen zu verarbeiten. Wenn dabei persönliche Geschmacksgrenzen verletzt werden, rät Larissa Robinson, diese Gefühle zu einem passenden Zeitpunkt in einem ruhigen Moment zu artikulieren. Dabei sei es wichtig, Ich-Botschaften zu kommunizieren. Das heißt, ich fühle mich nicht gut, wenn du diese Witze machst. Das verletzt mich. Kannst du diese Witze bitte nicht in meiner Gegenwart machen? So wird dem Gegenüber nicht die Kompensationsmöglichkeit genommen, aber die persönliche Grenze ist gezogen. Und für den Fall, dass der Mut fehlt, das direkte Gespräch zu suchen, auch dafür hat Larissa Robinson einen Rat.
Wenn es solche Situationen gibt, in denen ich mich mit der Sprache oder dem Humor oder irgendwelchen Dingen, die passieren, unwohl fühle, ist mein Tipp, nicht sich schweigend zurückzuziehen, aber eben genau darüber nachzudenken, wann möchte ich es ansprechen und wie. Bei wem und wo? Weil natürlich kostet das schon auch irgendwie Mut und Kraft zu sagen, ich stehe jetzt auf dagegen und sage etwas. Und ich glaube, dass es von Vorteil sein kann, sich ein Netzwerk zu schaffen dafür. Einfach mal so ein bisschen die Fühler auszustrecken und die Ohren aufzusperren, wer hier bei mir in der Wehr tickt denn so ähnlich? Hat noch jemand irgendwie ein Problem damit? Gibt es noch andere, die sich unwohl fühlen? Und sich dann einfach so ein bisschen zusammenzutun, damit man sich darüber vielleicht auch austauschen kann. Was wollen wir denn sagen? Womit genau fühlen wir uns denn unwohl?
Dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist, versteht sich von selbst. Auch Führungskräften komme eine wichtige Rolle zu, um eine Sprechfähigkeit im Team zu fördern. Das heißt, ein Klima zu schaffen, in dem Mitglieder die Sicherheit empfinden, unangenehme Dinge anzusprechen. Menschen mit personeller Verantwortung empfiehlt sie deshalb, sich direkt von der Gruppe evaluieren, also beurteilen zu lassen, und ihre Aufmerksamkeit gerade auf diejenigen zu richten, die vielleicht nicht unbedingt im Zentrum ihrer Wahrnehmung sind.
Mein Tipp an Führungskräfte wäre tatsächlich, Minderheiten ernst zu nehmen und zuzuhören, weil es einfach wichtig ist, wenn man sich irgendwie mal ein Feedback von der Wehr einholt, zum Beispiel, findet ihr das Thema Sprache ist ein wichtiges für uns und Sensibilisierung und sowas, kann man allein schon von dem Feedback oft was ableiten. Habe ich jetzt irgendwie 80%, die sagen, ach so ein Quatsch, das brauchen wir nicht, und 20%, die sagen, ja, sollten wir vielleicht mal drauf gucken, dann sollte man dringend anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil diese 80%, die sagen, ach so ein Quatsch, das brauchen wir nicht, die sind da wahrscheinlich die auch mal einen dummen Spruch machen und mal einen Witz, der nicht angemessen ist. Und die Minderheiten sind halt dann meistens die, die sich unwohl fühlen.
Führungspersonen brauchen zudem eine Klarheit in der Sprache. Statt Floskeln müssen eindeutige Botschaften gesendet werden. Zum Beispiel, wenn es um übergriffiges Verhalten oder Rassismus geht. Wenn sie Stellung beziehen, wirkt sich das auf das Vertrauen und die Motivation von Mitgliedern aus. Denn diese fühlen sich dann ernst genommen mit ihren Anliegen. Es erhöht ihre Identifikation mit der Sache. Der aufmerksame Umgang mit Sprache stabilisiert und verbessert damit die Beziehungsebene zwischen den Mitgliedern und Missverständnisse werden reduziert. Kurzum, gute Kommunikation lässt sich nicht von oben verordnen, sondern muss kollektiv ausgehandelt werden, damit eben nicht Eindrücke entstehen, die aus gesamtgesellschaftlichen Debatten bekannt sind, nach dem Motto, jetzt darf man gar nichts mehr sagen. Es geht bei der Auseinandersetzung mit Sprache nicht um Verbote, sondern darum, dass sich alle mitgenommen fühlen, keiner außen vor bleibt oder für einen schnellen Lacher herhalten muss. Diese Idee auf Einsatzorganisationen zu übertragen, ist für die Politologin Ann-Sophie Susen eine echte Herausforderung. Gerade wenn es darum geht, verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Als Leiterin des mobilen Beratungsteams Berlin für Demokratieentwicklung, das von der Stiftung SPI getragen wird, hat sie mit einem Kollegen über einen längeren Zeitraum verschiedene Dienstgruppen der Berliner Polizei begleitet und den Umgang mit interner und externer Vielfalt reflektiert. Dabei ging es auch um Sprache. Und auch in anderen Beratungszusammenhängen schult sie Teams in sensibler Kommunikation. Um einen Zugang zum Thema zu schaffen, integriert Ann-Sophie Susen eine Übung in ihre Workshops. Angelehnt an die Publikation »Eine Frage der Moral« von Anatol Stefanovic. Wobei es darum geht, erklärt die Beraterin genauer.
Da hat dann sozusagen jeder eine Karte auf seinem Sitzplatz liegen. Und wenn ich zum Beispiel die orange Karte habe, soll ich mir Alternativbegriffe für Männer, Heteros, Weiße und Deutsche überlegen. Und die blaue Karte haben, also es ist immer abwechselnd gelegt auf den Sitzplätzen, überlegen sich halt analog Alternativbegriffe für Frauen, Homosexuelle, Schwarze und Migranten zum Beispiel, ja, und schreiben sich das kurz auf und dann fragen wir hinterher, und wie viele Begriffe sind euch so eingefallen? Und es kommt immer, ja, dass sozusagen für weiße, deutsche, hetero Männer gibt es relativ wenig Alternativbegriffe. Für die anderen Gruppen gibt es sehr viele und meistens sind die auch eher abwertend. Und daran kann man ganz schön zeigen, wie sehr sozusagen Diskriminierung auch in unserer Sprache schon verwoben ist und wie sehr wir da rein sozialisiert sind und dass wir all diese Begriffe leider auch in uns haben und dass die da sind, dass die existent sind.
Die Politologin möchte ein Angebot zur Auseinandersetzung mit Sprache machen. Sie lädt dazu ein, Dinge zu reflektieren und praxisbezogen zu arbeiten. In jedem Fall müsse es darum gehen, das Positive zu stärken, als Tabus zu definieren. Gerade in Bezug auf Einsatzorganisationen nennt sie das einen wichtigen Ansatz.
In dem Moment, wo die in der Uniform sind, das hat ja auch Sinn und Zweck, sozusagen die zu uniformieren, zu vereinheitlichen, zu homogenisieren. Und das ist natürlich schon auch ein starker Druck in solchen Organisationen. Und dem steht ja sozusagen so ein Diversitätsprinzip erst einmal auch ein bisschen entgegen, ja, also rein von der Organisationskultur. Aber nichtsdestotrotz kann man ja auch so drehen, und das mache ich auch ganz gerne, dass ich nicht von diskriminierungsfreier Sprache rede, sondern von inklusionsorientierter. Das ist jetzt auch wieder so ein Fachbegriff und jetzt auch wieder ein bisschen akademisch, aber es ändert vielleicht doch nochmal die Perspektive, zu sagen, bemüht euch doch alle darum, um eine wertschätzende und einschließende Sprache.
Das betrifft auch das Thema Humor. Für Ann-Sophie Susen ist es gar nicht so schwierig, eine verbindliche Grenze zu ziehen, auf die sich alle einigen sollten. Eigentlich sei dafür nur eine Frage relevant. Gegen wen richtet sich der Witz?
Ich finde, so ein ganz guter Merksatz ist immer, geht es sozusagen gegen Schwächere, ist es auf Augenhöhe oder geht es gegen Stärkere? Ja, also gerade so auch bei dem Bereich Humor oder mal so einen schnellen Spruch. Weil wenn es sozusagen sich gegen Schwächere richtet, dann wird es oft Spott. Und der Spott ist meistens nicht weit vom Vorurteil und dann auch von der Diskriminierung.
Vielleicht hilft es, diesen Rat beim nächsten Einsatz, der nächsten Übung, der nächsten Nachricht im Feuerwehrchat im Hinterkopf zu haben. Und vielleicht inspiriert die Geschichte von Thomas, nicht mehr wegzuschauen, wenn Grenzüberschreitungen geschehen. Gleichgesinnte zu suchen und Dinge im richtigen Moment anzusprechen, das raten alle ExpertInnen, die dieser Folge von Zukunft 112 ihre Stimme geliehen haben. Sie haben gezeigt, dass vermeintliche Humorkultur in Feuerwehren diskutiert werden muss. Der reflektierte und kritische Umgang ist dabei ein wichtiges Instrument, um Diskriminierung, Radikalisierung und Extremismus entgegenzuwirken und sich von problematischen Positionen abzugrenzen. Was es dafür braucht, ist eine klare, unmissverständliche und inklusive Sprache. Sie setzt nicht nur nach innen ein Zeichen für Vielfalt und Offenheit, sondern hat vor allem auch Signalwirkung nach außen.